Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Heute dreht sich bei uns alles um Beruf und Familie. Mutterschutz, Karenz, Kinderbetreuungsgeld, Papamonat, Wiedereinstieg. Wer hat da noch den Überblick? Mit dieser Episode von Wiederhören wollen wir allen werdenden Eltern und frisch gebackenen Eltern etwas unter die Arme greifen. Dabei bin ich aber nicht alleine. Mein Name ist Marion Tobola. Ich arbeite in der Redaktion der Gewerkschaft Wieder und bin selbst Mutter einer 9-jährigen Tochter. Bei mir zu Gast ist Kira Höfenstock, Landessekretärin der Wieder Wien. Und ein kleiner Spoiler vorweg, Kater Pauli ist auch mit dabei. Aber mehr wird noch nicht verraten. Hallo Kira, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Marion, sehr gerne und danke für die Einladung.
Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, kam als einer der ersten Gedanken, wie sage ich es meinem Arbeitgeber? Auch Andrea, ein Wiedermitglied, hat uns diese Frage gestellt. Kira, was sind denn die ersten Schritte, die ich aus arbeitsrechtlicher Sicht setzen sollte, wenn ich berufstätig und schwanger bin?
Ja, also zunächst einmal Andrea, herzlichen Glückwunsch zum zukünftigen Nachwuchs. Ja, sobald man erfährt, dass man schwanger ist, sollte man es unbedingt dem Arbeitgeber melden und das am besten schriftlich. Ab diesem Zeitpunkt gelten nämlich auch schon die Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes sowie der Kündigungs- und Entlassungsschutz. Gleichzeitig mit der Schwangerschaft muss Andrea den Arbeitgeber auch über den voraussichtlichen Geburtstermin informieren. Denn gewisse Tätigkeiten sind ab einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft nur mehr beschränkt erlaubt oder sogar verboten. Schwerheben, Stress oder auch gefährliche Arbeiten, all das schadet einer schwangeren Frau und natürlich auch dem ungeborenen Kind. Deshalb sind einige Tätigkeiten für Schwangere verboten. Unter anderem gibt es ein Beschäftigungsverbot auf Beförderungsmitteln. Das gilt zum Beispiel für die Zugbegleiterinnen, aber auch zum Beispiel für Flugbegleiterinnen. Auch Überstunden sind verboten. Als werdende Mutter darf man nicht in der Nacht arbeiten oder auch nicht an Sonntagen oder Feiertagen. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man im Verkehrsbereich tätig ist, zum Beispiel im Krankenhaus oder auch im Gastgewerbe. Andreas Arbeitgeber ist natürlich auch dazu verpflichtet, die Beschäftigungsverbote dann zu beachten. Außerdem muss er das Arbeitsinspektorat darüber informieren, dass er eine schwangere Arbeitnehmerin beschäftigt. Und wenn es im Betrieb einen Betriebsarzt gibt, muss auch dieser informiert werden.
Danke, Kira. Ich denke, da hat Andrea schon einen guten Fahrplan, an dem sie sich orientieren kann. Die Wochen vergehen, der Bauch wird größer, der Mutterschutz naht. Was müssen schwangere Arbeitnehmerinnen hier beachten?
Ja, als Arbeitnehmerin habe ich Anspruch auf Mutterschutz. Das heißt konkret, als werdende Mutter darf ich in den letzten 8 Wochen vor dem Entbindungstermin nicht mehr arbeiten. Wichtig ist, den Arbeitgeber 4 Wochen, bevor man den Mutterschutz antritt, auch zu informieren. Der Mutterschutz nach der Entbindung dauert 8 Wochen. Wenn sich die Schutzfrist vor der Entbindung verkürzt hat, weil der Geburtstermin zum Beispiel nicht richtig errechnet war, verlängert sich die Schutzfrist nach der Geburt im Ausmaß der Verkürzung auf höchstens 16 Wochen. Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnitt beträgt die Schutzfrist nach der Entbindung mindestens 12 Wochen. Während des Mutterschutzes erhalte ich von der zuständigen Krankenkasse Wochengeld. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt in diesem Zeitraum keinen Lohn bzw. kein Gehalt.
Tamara fragt uns, wie das mit der Freistellung aussieht, also mit dem vorzeitigen Mutterschutz. Und Jana möchte wissen, welche Auswirkungen Corona auf Schwangere am Arbeitsplatz hat, also aus arbeitsrechtlicher Sicht.
Also zunächst einmal zur Frage von Tamara. Der Beginn des Beschäftigungsverbotes, also des Mutterschutzes, kann aus medizinischen Gründen auf einen früheren Zeitpunkt vorverlegt werden. Besteht eine Gefährdung für Leben oder Gesundheit von Mutter oder sogar vom Kind, so darf die werdende Mutter zu keinerlei Tätigkeiten mehr herangezogen werden. Diese Gefährdung muss dem Arbeitgeber durch eine Facharztbestätigung nachgewiesen werden. Übrigens, ganz wichtig, in der Zeit der Freistellung, also des vorzeitigen Mutterschutzes, bekommt die werdende Mutter das sogenannte vorgezogene Wochengeld von der zuständigen Krankenkasse ausbezahlt. Ja, nun zur Frage von Jana. In der aktuellen Pandemiesituation muss der Arbeitgeber für schwangere Beschäftigte erhöhte Schutzmaßnahmen treffen. Was heißt das jetzt konkret? Werdende Mütter dürfen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz verwenden. Es wird aber empfohlen, nach längstens einer Stunde auch eine Pause zu machen. Ist es aufgrund der Tätigkeit erforderlich, Schutzmasken der Art FFP1, FFP2 oder FFP3 zu tragen, so ist dies für die schwangere Arbeitnehmerin unzulässig, da diese Masken die Atmung erschweren. In das Mutterschutzgesetz wurde eine Corona-bedingte Sonderfreistellungsregelung aufgenommen. Sie gilt jetzt mal bis Ende Juni 2021. Bei Fragen zu diesem Thema nimm bitte Kontakt mit deinem Betriebsrat auf oder auch gerne mit uns, deiner Gewerkschaft. Wir stehen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Du hast eingangs erwähnt, dass mit Meldung der Schwangerschaft beim Arbeitgeber sofort Kündigungs- und Entlassungsschutz gilt. Petra möchte jetzt von uns wissen, wie lange sie geschützt ist.
Wenn Petra schwanger ist und einem unbefristeten Arbeitsverhältnis steht, darf sie grundsätzlich nicht gekündigt werden. Der Kündigungsschutz beginnt mit Eintritt der Schwangerschaft. So, nun zu Petras Frage. Der Kündigungsschutz dauert bis 4 Monate nach der Entbindung. Wenn Petra Karenz in Anspruch nimmt, kann sie bis zu 4 Wochen nach Ende der Karenz nicht gekündigt werden. Das gilt übrigens auch bei der Elternteilzeit. Dauert eine Elternteilzeit jedoch länger als bis zum 4. Geburtstag des Kindes, endet der Kündigungsschutz nach dem 4. Geburtstag. Danach besteht Motivkündigungsschutz bis zum 7. Lebensjahr des Kindes. Das bedeutet, dass eine Kündigung, die wegen der Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung erfolgt ist, beim Arbeits- und Sozialgericht angefochten werden kann. Auch hier ganz wichtig, nimm so rasch wie möglich Kontakt mit deinem Betriebsrat oder deiner Gewerkschaft auf. Es gelten bestimmte Fristen, und die muss man auch einhalten. Eine Kündigung oder Entlassung ist also nur dann möglich, wenn der Arbeitgeber die Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts eingeholt hat.
Kira, wir haben immer wieder Anfragen zum Kinderbetreuungsgeld. Welche Varianten gibt es denn da? Kannst du etwas Licht ins Dunkel bringen?
Ja, gerne. Also es gibt 2 Varianten. Man kann zwischen dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und dem Kinderbetreuungsgeldkonto wählen. Achtung! Da gibt es aber gewisse Anspruchsvoraussetzungen, wie zum Beispiel der Bezug von Familienbeihilfe für das Kind, die Einhaltung der Zuverdienstgrenze und die Durchführung der vorgeschriebenen Mutter-Kind-Passuntersuchungen. Beim Kinderbetreuungsgeldkonto können Eltern selbst bestimmen, wie lange sie das Kinderbetreuungsgeld innerhalb eines Zeitrahmens beziehen möchten. Die Gesamthöhe ist für alle Eltern gleich und beträgt etwa über 12.300 Euro. Nehmen beide Elternteile das Kinderbetreuungsgeldkonto in Anspruch, liegt die Summe bei etwas über 15.400 Euro. Im Unterschied zum Kinderbetreuungsgeldkonto wird das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld nur gewährt, wenn man in den 6 Monaten vor der Geburt des Kindes eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit in Österreich tatsächlich ausgeübt hat. Man bekommt 80% der Letzteinkünfte, maximal 66 Euro täglich, das sind so circa 2.000 Euro im Monat. Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld kann längstens bis zum 365. Tag ab Geburt des Kindes bezogen werden. Wenn beide Elternteile Kinderbetreuungsgeld beziehen, verlängert sich die Bezugsdauer um jeden Zeitraum, den der andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aber bis zum Ende des 14. Lebensmonats des Kindes. Ganz wichtig, Karenz und Kinderbetreuungsgeld sind unabhängig voneinander.
Kira, das ist ein gutes Stichwort, danke. Wie schaut das mit der Karenz generell aus? Ruth möchte zum Beispiel wissen, wie lange sie in Karenz gehen kann. Dilek fragt nach, welche Regeln und Fristen gelten.
Naja, ganz generell, Mutter oder Vater haben den Anspruch darauf, Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Sprich, der Arbeitgeber kann die Karenz nicht verweigern. Die Karenz beginnt frühestens im Anschluss an das Beschäftigungsverbot der Mutter nach der Geburt des Kindes oder, wenn sich Mutter und Vater die Karenz teilen, im Anschluss an die Karenz der Mutter bzw. des Vaters. Die Karenz endet nach der angemeldeten, also vereinbarten Dauer, spätestens mit dem vollendeten 24. Lebensmonat des Kindes, also mit Beginn des 2. Lebensjahrs. Übrigens, die Karenz kann maximal 2-mal zwischen den Eltern geteilt werden. Ein Karenzteil muss mindestens 2 Monate dauern. Ganz wichtig, die Karenzdauer muss dem Arbeitgeber schriftlich bekannt gegeben werden. Da komme ich jetzt auch schon zu Dileks Frage. Die Meldefristen sind für Mütter und Väter unterschiedlich. Nimmt die Mutter zuerst die Karenz in Anspruch, muss sie am Arbeitgeber spätestens am letzten Tag der Schutzfrist darüber informieren, ob bzw. wie lange sie Karenz in Anspruch nehmen möchte. Nimmt der Vater zuerst die Karenz in Anspruch, muss er den Arbeitgeber spätestens 8 Wochen nach der Geburt über Beginn und Dauer der Karenz informieren. Nimmt der Vater erst zu einem späteren Zeitpunkt Karenz in Anspruch und löst die Mutter ab, soll er seine Karenz frühestens 4 Monate vor Beginn der gewünschten Karenz an den Arbeitgeber melden, um auch den Kündigungsschutz zu erhalten. Die Meldung der Karenz muss aber spätestens 3 Monate vor dem Antritt der gewünschten Karenz erfolgt sein. Am besten macht man das schriftlich und per Einschreiben, dann kann nichts mehr schiefgehen.
Kira, wir bekommen immer wieder Anfragen zum Thema Anrechnung der Karenzzeiten. Was steckt da genau dahinter?
Ja, Frauen mit Kindern hatten lange Zeit Nachteile, wenn sie mehrere Jahre in Karenz waren, wie etwa niedrigere Löhne, weil sie langsamer im Gehaltsschema vorrücken als Männer. Mit 1. August 2019 trat die volle gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten in Kraft. Was durch kollektivvertragliche Vereinbarungen davor vielfach bereits Realität war, ist jetzt flächendeckend in allen Branchen und Bereichen umzusetzen. Das heißt, es werden Zeiten der Elternkarenz bis zu 24 Monate pro Kind für alle dienstzeitabhängigen Ansprüche automatisch berücksichtigt. Also beispielsweise auch für Gehaltsvorrückungen. Achtung, ganz wichtig, wenn der Kollektivvertrag eine etwaige Betriebs- oder Einzelvereinbarung eine günstigere Regelung vorsieht, so gilt diese.
Ilse hat uns ein E-Mail geschickt. Sie möchte wissen, ob sie in der Karenz arbeiten darf. Welche Regelungen gelten hier, Kira?
Ja, Ilse kann während der Karenz eine Tätigkeit unter der Geringfügigkeitsgrenze ausüben. Diese beträgt derzeit ca. 475 Euro. Aber Achtung, eine arbeitsrechtliche Karenz und Kinderbetreuungsgeld unterscheiden sich bei den Regelungen des Zuverdienstes und bei der Dauer des Anspruchs. Hier ist es ganz wichtig, sich vorab schon zu informieren. Die Gewerkschaft Wieder steht auch hier sehr gerne hilfreich zur Seite.
Philipp hat uns geschrieben, er wird Vater und interessiert sich für den Papamonat. Er möchte wissen, welche Regelungen hier gelten.
Seit 1. September 2019 gilt der Papamonat unter bestimmten Voraussetzungen für alle Väter bzw. bei gleichgeschlechtlichen Paaren für den zweiten Elternteil. Philipp hat Anspruch auf den Papamonat, sofern ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind besteht und er die Meldefristen an den Arbeitgeber auch einhält. Übrigens, eine Mindestbeschäftigungsdauer oder eine bestimmte Betriebsgröße ist nicht erforderlich. Philipp kann den Papamonat in der Dauer von 1 Monat im Zeitraum nach der Geburt bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter in Anspruch nehmen. Spätestens 3 Monate vor dem errechneten Geburtstermin muss Philipp den voraussichtlichen Beginn unter gleichzeitiger Bekanntgabe des voraussichtlichen Geburtstermins seinem Arbeitgeber ankündigen. Nach der Geburt muss Philipp den Arbeitgeber unverzüglich von der Geburt verständigen. Spätestens 1 Woche nach der Geburt ist der tatsächliche Antrittszeitpunkt des Papamonats bekannt zu geben und für Philipp gilt Kündigungs- und Entlassungsschutz. Übrigens, beim Rechtsanspruch auf einen Papamonat handelt es sich um eine Dienstfreistellung von der Arbeit. Der Arbeitgeber muss in dieser Zeit kein Entgelt zahlen. Väter können aber während des Papamonats den sogenannten Familienzeitbonus beziehen. Das sind in etwa 700 Euro für 1 Monat. Achtung, wenn beim Papamonat der Kollektivvertrag eine etwaige Betriebs- oder Einzelvereinbarung eine günstigere Regelung vorsieht, dann gilt diese.
Jedes Kind wird größer und irgendwann ist der Zeitpunkt da, wieder zurück in die Arbeitswelt zu kehren. Wie gelingt der Wiedereinstieg in den Job nach einer Babypause? Also aus arbeitsrechtlicher Sicht betrachtet, das möchte Eva von uns wissen.
Ja, also spätestens 4 Monate vor Ende der Karenz sollte Eva mit ihrem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen. Vor allem, wenn Eva eine kürzere Arbeitszeit vereinbaren möchte. Arbeit und Kinder miteinander zu vereinbaren, das ist für viele Eltern eine sehr große Herausforderung. Damit das leichter gelingt, gibt es die sogenannte Elternteilzeit. Damit kann man die Arbeitsstunden reduzieren oder aber auch die Lage der Arbeitszeit so verschieben, dass man Beruf und Familie leichter unter einen Hut bekommt. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also weniger Stunden arbeiten und die Arbeitszeit anders legen. Während der Elternteilzeit gibt es besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz, und zwar bis zum 4. Geburtstag des Kindes. Es gibt aber bestimmte Voraussetzungen für den Rechtsanspruch auf Elternteilzeit. Und zwar müssen im Betrieb mehr als 20 Arbeitnehmerinnen beschäftigt sein und das Arbeitsverhältnis hat bereits 3 Jahre ununterbrochen gedauert. Zeiten des Mutterschutzes und der Karenz zählen übrigens zur Beschäftigungsdauer. Und ganz wichtig, der andere Elternteil darf nicht gleichzeitig für dasselbe Kind in Karenz sein. Wenn Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie trotzdem eine Elternteilzeit vereinbaren. Das ist die sogenannte vereinbarte Elternteilzeit. Diese geht aber nur bis zum 4. Geburtstag des Kindes.
Wie schaut das jetzt aus, wenn ich in Elternteilzeit gehen möchte? Was muss ich da tun? Das fragt uns die Yvonne.
Yvonne muss ihrem Arbeitgeber rechtzeitig darüber informieren und das wie immer am besten schriftlich. Was ist anzugeben? Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß der gewünschten Arbeitszeit. Es gelten unterschiedliche Fristen. Wenn Yvonne gleich nach der Schutzfrist in Elternteilzeit gehen möchte, muss sie das innerhalb des Beschäftigungsverbotes ihrem Arbeitgeber bekannt geben. Wenn Yvonne sich direkt im Anschluss an die Karenz in Elternteilzeit gehen möchte, muss sie diese spätestens 3 Monate vor dem Wiedereinstieg dem Arbeitgeber melden. Möchte Yvonne Elternteilzeit zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, zum Beispiel ab dem 3. Geburtstag des Kindes, muss in diesem Fall die Bekanntgabe frühestens 4 Monate, spätestens aber 3 Monate vor dem Antritt erfolgen.
Wir haben noch einige Fragen von Wiedermitgliedern, aber die Zeit unserer Episode ist bald zu Ende. Ich möchte noch die Frage von Maja und Andreas aufgreifen. Sie sind Eltern eines 2-jährigen Sohnes und möchten wissen, wie das mit der Pflegefreistellung aussieht.
Sehr gerne. Wenn das Kind erkrankt, können Arbeitnehmerinnen eine sogenannte Pflegefreistellung nehmen. Auch hier gilt, wenn zum Beispiel Maja eine Pflegefreistellung für ihren kranken Sohn in Anspruch nimmt, muss der Arbeitgeber so schnell wie möglich informiert werden. Verlangt der Arbeitgeber eine ärztliche Bestätigung als Nachweis, dann hat er auch die möglicherweise anfallenden Kosten zu tragen. Generell gilt, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer hat man Anspruch auf 1 Woche Pflegefreistellung pro Arbeitsjahr. Und zwar im Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit. Nehmen wir an, Maja arbeitet so 20 Stunden in der Woche, hat sie Anspruch auf 20 Stunden Pflegefreistellung pro Arbeitsjahr. Arbeitet sie 40 Stunden in der Woche, hat sie Anspruch auf 40 Stunden pro Arbeitsjahr. Die Pflegefreistellung kann man wochen-, tage- oder stundenweise nehmen. Darüber hinaus gibt es eine 2. Pflegefreistellungswoche innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn das Kind noch nicht 12 Jahre alt ist und neuerlich pflegebedürftig krank wird.
Was Corona neu gebracht hat, beziehungsweise was auf Druck der Gewerkschaften gelungen ist, das ist ein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit. Was heißt das, Kira?
Wenn die Schule oder der Kindergarten des Kindes behördlich geschlossen wird und dort keine Notbetreuung angeboten wird oder wenn das eigene Kind in Quarantäne muss, kann man eine Sonderbetreuungszeit in Anspruch nehmen. Das gilt für Kinder unter 14 Jahren. Sonderbetreuungszeit ist bis zu 4 Wochen möglich und kann auch in Teilen, ganztägig, halbtägig, in Anspruch genommen werden. Das heißt, man bleibt mit dem Kind zu Hause und bekommt während dieser Zeit das volle Gehalt, den vollen Lohn vom Arbeitgeber bezahlt. Darauf besteht ein Rechtsanspruch. Der Arbeitgeber muss zwar unverzüglich informiert werden, kann die Sonderbetreuungszeit aber nicht ablehnen. Wichtig dabei ist, dass die Betreuung zu Hause tatsächlich notwendig ist. Solange eine andere Person die Betreuung übernehmen kann, zum Beispiel ein nicht berufstätiger 2. Elternteil oder eine Notbetreuung an Schule oder Kindergarten angeboten werden, greift der Rechtsanspruch leider nicht. Der Arbeitgeber kann aber um Zustimmung ersucht werden. Er bekommt die Kosten des fortgezahlten Lohns bzw. Gehalts aus Bundesmitteln ersetzt.
Vielen lieben Dank, Kira. Super, dass du unser Gast warst und unsere Fragen beantwortet hast.
Sehr gerne. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute für die Zukunft und ganz wichtig, werde Teil der Wiederfamilie. Es zahlt sich aus, bei der Gewerkschaft zu sein, nicht nur in arbeitsrechtlichen Fragen. Auch wenn es um ein höheres Einkommen geht oder um mehr Schutz in der Arbeitswelt, kämpft die Wieder für ihre Mitglieder.
Das ist ein gutes Schlusswort, Kira. Wer noch nicht Wiedermitglied ist, der kann das ganz schnell nachholen und ganz einfach Online-Mitglied werden auf www.wieder.at. Und jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Episode angelangt. Ihr könnt uns über sämtliche Podcast-Plattformen hören und natürlich auch auf unserer Website www.wieder.at. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert. Dann werdet ihr automatisch verständigt, wenn es eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.